Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu einer Breitband-Spezialausgabe hier am Samstag bei Deutschlandfunk Kultur. Max von Malotki mein Name. Wir beschäftigen uns heute mit einer wichtigen Frage, natürlich, klar, wie immer. Wie soll es eigentlich mit den sozialen Netzwerken weitergehen? Der Pessimist sagt, soziale Netzwerke sind nur noch Hate und Bait und Fake, Ort der Unmenschlichkeit. Ja, da werden Wahlen manipuliert und wenn man Glück hat, also wenn man Glück hat, dann ist es einfach nur nicht substanziell, was da stattfindet. Aber der Optimist sagt, warte mal, man muss das positiv sehen. Eigentlich haben wir mit sozialen Netzwerken kein Problem, ja, immer nur da, wo Menschen dazukommen. Der Optimist ist übrigens auch der lustigere von beiden. Wir haben für den heutigen Talk Gäste eingeladen natürlich. Christiane Mietke, die als Journalistin gerne in die Zukunft schaut und sich mit dem Homo Digitalis auseinandergesetzt hat. Hallo.
Hallo.
Und Adrian Meyer, Medienpsychologe von der Uni Mainz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Aber da fängt schon an. In Wirklichkeit ist nämlich keiner bei mir. Wir sind alle nur über Leitung verbunden, nach Mainz, klar, und nach München. Und auch ich höre jetzt nur Ihre Stimmen. Ist einer von Ihnen beiden vielleicht, ohne dass ich es bemerken würde, wütend oder nackt oder in Wirklichkeit ein Hund?
Ja, das werden wir jetzt nicht verraten.
Also ohne Hose geht so ein Interview immer besser.
Ja, das verstehe ich. Eingesprungen übrigens für Martin Fuchs, den hatten wir auf Twitter schon angekündigt, ist mein Breitbandredakteur und Brainstorm-Buddy Jochen Dreier. Hallo Jochen.
Hallo.
Martin Fuchs, wir wünschen gute Besserung, ist heute Morgen ohne Stimme aufgewacht. Das ist für einen Politikberater natürlich furchtbar, wenn man keine Stimme mehr hat, die man abgeben könnte. Im Grunde simulieren wir aber in dieser Sendung heute ein Problem, dass das Netz immer schon mit sich rumträgt, jetzt mal abgesehen von Jochen, der bei mir im Studio ist, nämlich Entfernung. Ja? Also man hat den anderen nicht vor sich. Und auch bei unserer Runde fehlt schon viel, was menschliche Kommunikation ausmacht. Stirnrunzeln, Augenbrauen heben, Kopf schräg legen, solche Sachen. Was ich mich aber frage ist, beim Telefonieren, was im Grunde jetzt ein bisschen so ein qualitativ besseres Äquivalent ist von dem, was wir hier machen. Beim Telefonieren kriegen wir das doch mittlerweile auch hin, dass ein Gespräch zu Ende zu bringen ist, ohne dass alles eskaliert, wie das in den sozialen Medien gerne mal der Fall ist. Warum fällt uns das in diesen Netzwerken immer noch so schwer? Die gibt es jetzt auch schon rund anderthalb Jahrzehnte. Sind wir denn nicht schon der gut ausgebildete Homo Digitalis, Frau Mietke?
Naja, die Dynamik ist ja eine ganz andere wie beim Telefonieren, wo man sozusagen zu zweit spricht. Das wäre ja eher sozusagen WhatsApp da die digitale Alternative. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch Leute, die sich da gegenseitig beschimpfen, aber meine WhatsApp-Unterhaltungen laufen immer noch ganz normal. Aber das Problem der sozialen Netzwerken, also gerade wenn wir jetzt uns Facebook anschauen, ist ja, dass dort Inhalte gepusht werden, die sehr kurz sind, die emotionalisierend sind. Und da sind Inhalte, die Wut hervorrufen, einfach besonders prädestiniert dazu. Und deswegen verbreiten die sich so gut. Und da kann man dann wunderbar noch wütender werden und das Gefühl haben, so ein bisschen so wie im Auto, jetzt kann man richtig drauf losschimpfen. Und es geht so einfach.
Aber wie gut können die Menschen eigentlich einschätzen, was sie da tun? Weil ich sage, wir sind jetzt schon anderthalb Jahrzehnte dabei und man würde denken, so langsam, so komplex ist es ja nun auch nicht. Warum tun wir uns immer noch so schwer damit? Warum haben wir da nicht eine Art von Benimm oder so eigenen Grenzen entwickelt?
Es gibt ja Menschen, die da jetzt laut danach rufen. Es gibt auch viele Menschen, die das jetzt schon sich sehr viel einschränken, die auch Facebook ganz verlassen zum Beispiel oder die sozialen Netzwerke ganz verlassen. Also ich glaube schon, dass wir da hinkommen könnten. Aber trotzdem ist die Dynamik und diese Dinge sind ja so designt, dass sie uns dazu bringen, dort sehr viel Zeit zu verbringen und möglichst auch aktiv zu werden, möglichst viel zu liken, viel zu schreiben und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach nicht so einfach für uns Menschen jetzt als Spezies. Wir waren noch nie besonders schlau, ja. Insgesamt.
Vielleicht mal die Frage an Herrn Meyer. Was braucht es, damit sich das ändert? Bräuchten wir quasi so eine Art von Schulung? Müssen wir erstmal uns von dem Kindergartenniveau, auf dem wir da uns befinden, runterarbeiten?
Ich glaube, dass vieles von dem, was wir sehen in sozialen Netzwerken, eigentlich Phänomene von Massenpsychologie im Grunde sind. Ne? Also wir als Einzelpersonen können uns gut benehmen und verhalten uns normal, aber sobald viele Einzelpersonen aufeinandertreffen, entstehen halt Phänomene, die mehr sind als die Summe ihrer Teile. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Ne? Also wir haben hier große Massen von Menschen, die verhalten sich in der Gruppe eben anders, als wenn sie einzeln aufeinandertreffen würden.
Frau Mietke hat das vorhin schon gesagt, der Vergleich zum Autofahren, auch so ein pseudo-privater Raum, in dem die Menschen manchmal ausrasten, dass man denkt, nebenan sitzt eine andere Person als die, die man kennt, mit der man losgefahren ist. Warum fällt es uns so leicht, die Empathie fallen zu lassen? Ich meine, wir haben uns das als erwachsene Menschen ja auch so ein bisschen erarbeitet. Wir sind ja nicht mehr 12.
Ja.
Und trotzdem ist es dann so, in dem Moment springt uns der Draht aus der Mütze und dann fragt man so ein bisschen so, woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass das große Gruppen sind und das ist ja auch manchmal schwieriger. Das kann ja eigentlich nicht sein.
Ich glaube, für den Einzelnen ist da so ein bisschen die Herausforderung, sich das Kommunikationsgegenüber, erst recht, wenn es so eine große, diffuse, zerstreute Gruppe von Menschen ist, sich vorzustellen und sich vorzustellen, wie dieses Gegenüber reagiert auf das, was man sagt oder schreibt. Also eben empathisch umzugehen. Und wenn man diese Signale, diese nonverbalen, also Mimik, Gestik, die Sie schon angesprochen haben, wenn man die nicht hat, dann muss man da sehr stark abstrahieren. Und das fällt manchen leichter und manchen schwerer.
Jetzt frage ich mich natürlich, wenn das so oft schief geht, ne? Und wir arbeiten uns ja so ein bisschen daran ab, vielleicht auch mal mein Kollege Jochen, der mir gegenüber sitzt, das passt gerade ganz gut, der trägt nämlich einen Pullover, auf dem vorne ein Wolf drauf ist. Wenn wir uns in sozialen Netzwerken alle benehmen wie die Tiere, warum zieht es uns da eigentlich immer wieder hin? Jochen, warum gehst du da immer wieder hin?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die ganz schwierig ist zu beantworten für einen persönlich. Warum gehe ich immer wieder dahin? Weil ich es mir vielleicht auch angewöhnt habe. Das ist auch so eine Art Gewohnheit, dass ich denke, ja, da hole ich mir jetzt meine Informationen. Ja? Ich bin halt nicht mehr so aufgewachsen, aber ich bin noch ein wenig so aufgewachsen, dass morgens eine Tageszeitung kam und abends lief die Tagesschau und dazwischen habe ich relativ wenig Informationen oder Nachrichten aufgenommen, außer vielleicht ein bisschen Radio, was nebenbei lief bei meinen Eltern. Aber so wie ich das heute tue, stehe ich halt auf. Und das Erste, was ich tue, ist zu lesen, was andere Leute ins Netz geschrieben haben. Ja, ich gucke, was andere Leute mir empfehlen, was sie für einen wichtigen Artikel jetzt halten und nicht vielleicht direkt von einer Redaktion, obwohl bei mir in meinen Timelines natürlich sehr, sehr viel Journalismus stattfindet. Von nur, weil ich selbst Journalist bin und Journalisten auch in Deutschland das sehr, sehr, sehr stark nutzen, gerade Twitter, solche Netzwerke. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es, gut, ich bin Gewohnheitstier, aber es ist auch ein gewisser Zwang und ich komme da auch zurück auf diese, wenn wir eigentlich wie ein Schwarm agieren, ja, und es gibt auch eigentlich diese Schwarmintelligenz und ich habe das Gefühl, dass wir das überhaupt gar nicht steuern können, wir müssen alle dahin wieder, aber wir verhalten uns da halt nicht besonders intelligent dann, also es entsteht ja,
der
halt
Begriff
keine...
Schwarmdummheit ist auch schon mal dagegen gesetzt worden,
genau,
so mittlerweile,
genau.
Ne? Ja, aber woher kommen denn die Trigger und die Triebe und die Motivation, wenn wir da so zwiespältig sind. Lässt sich das psychologisch erklären?
Gewohnheiten entstehen ja eigentlich immer dann, wenn wir irgendwie mal gelernt haben, dass ein bestimmtes Verhalten erstmal funktional und gut für uns ist. Ne? Also Zähneputzen beispielsweise. Da wurde uns irgendwann mal eingetrichtert, mach das, weil dann ist dein Atem frisch und deine Zähne halten länger. Mhm. Das haben wir dann irgendwann internalisiert, ne? Also irgendwie so gelernt, verinnerlicht. Und machen das ganz automatisch, wenn wir abends vorm Waschbecken stehen und da eine Zahnbürste ist. Dann greifen wir da hin und denken da gar nicht drüber nach. Und so ist es bei der Nutzung sozialer Medien erstmal auch. Wir haben irgendwann gelernt, die befriedigen bestimmte Bedürfnisse, vor allem soziale Bedürfnisse, aber gerne auch Informationsbedürfnisse. Man kriegt Nachrichten darüber, man kann sich gut unterhalten. Es kann lustig sein, sich über soziale Medien auszutauschen. Denke man an Snapchat oder Instagram oder so. Das befriedigt also erstmal grundlegende psychologische Bedürfnisse. Und Gewohnheiten haben die interessante Eigenschaft, dass sie irgendwann sich so stark automatisieren, dass diese Bedürfnisbefriedigung gar nicht mehr eintreten muss, aber die Gewohnheit trotzdem ausgelöst und ausgeführt wird. Also ich checke Facebook in der Hoffnung oder in der unbewussten Erwartung, dass ich da irgendwas draus bekomme, soziale Bedürfnisbefriedigung zum Beispiel, stelle dann aber schnell fest, eigentlich bin ich jetzt nur passiv da durch den Newsfeed durchgescrollt, habe wirklich eigentlich nichts daraus gezogen,
ja, eben,
mach's aber trotzdem wieder.
Ja, aber beim Zähneputzen, es ist ja nicht so, als würde ich mir 10-mal die Zähne putzen und 9-mal davon denke ich, oh, ich habe mit Schlamm die Zähne geputzt und es schmeckt ekelhaft. Ja, dann würde ich auch immer sagen, ich gucke mir vorher die Zahnpasta nochmal an, bevor ich das mache. Tatsache ist ja, dass wir immer häufiger, zumindest ist es bei mir so, ne, ich kann jetzt immer nur für mich sprechen, dass man immer häufiger enttäuscht ist. Ist es schwierig, dazu Studien auf die Beine zu stellen?
Auf jeden Fall, weil es für Menschen natürlich schwer ist, unbewusstes Verhalten zu reflektieren. Also gerade wenn wir über Gewohnheiten sprechen, über Automatisierung, dann kommen wir ganz schnell an die Grenzen der typischen psychologischen Messungen, also Befragungsstudien, ne, wo man Leute einfach Dinge fragt mit mehreren Aussagen und das dann irgendwie statistisch auswertet und dann zu einem Ergebnis kommt. Was man natürlich machen kann, ist versuchen anhand von Beobachtungen, also Verhaltensbeobachtungen in sozialen Netzwerken durch so ein nicht auffälliges Tracking der Nutzung, was Facebook übrigens die ganze Zeit macht und auch alle anderen sozialen Medien die ganze Zeit machen, dadurch irgendwie Rückschlüsse auf Verhaltensintentionen, auf Gewohnheit und so weiter zu ziehen. Also das kann man schon machen.
Haben Sie das an der Uni bei sich denn schon mal probiert? Ich meine, da laufen ja lauter Studenten rum, gerade beim medienpsychologischen Studiengang oder so, da werden sie sicherlich auch alle ein Handy in der Hand haben, dass man einfach sagt, pass mal auf Leute, wir machen das jetzt mal.
Das planen wir gerade. Also wir sind da dran, das aufzuziehen ist gar nicht mal so einfach, weil für Forscher, die jetzt nicht direkt bei Facebook arbeiten, Facebook hat auch eine Forschungsabteilung, die sowas machen, für uns ist es halt wesentlich aufwendiger, da überhaupt erstmal eine Infrastruktur aufzuziehen, weil Facebook und Co. es uns nicht gerade einfach machen, mal eben so mitzuschneiden, was Nutzer dort machen. Ganz abgesehen von den ethischen Herausforderungen, die man da hat.
Mal ich habe dazu gerade mal eine Frage. Ja. Ist das nicht irgendwie desillusionierend, dass man über etwas forscht, wo man weiß, dass das Unternehmen, um das es einen geht, und man möchte da was rausfinden, das eigentlich alles weiß und die Daten eigentlich alle hat, aber man könnte sie erstmal aus ethischen Gründen nicht einfach nutzen und andererseits, man kommt auch einfach gar nicht dran. Also sozusagen, wenn du den Datensatz von Facebook hättest, sagen wir mal anonymisiert, dann könntest du das alles halt sozusagen rausfinden, was du halt mit sehr, sehr, sehr langwierigen Prozessen auf die Beine stellen müsst, so eine Studie, und dann ja auch wahrscheinlich das Gefühl, dass das so ein Gefühl, das man oft hat, dass die Wissenschaft ja auch kaum hinterherkommt, sozusagen, weil es die Entwicklungen so schnell sind. Und ja, und gleichzeitig Facebook weiß wahrscheinlich all das, was wir wissen wollen, theoretisch.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so, ne? Also es gab dieses berüchtigte Facebook-Experiment 2014, wo Facebook irgendwie von über 1 Million Nutzern, die hat die in 2 Gruppen eingeteilt, die Nutzer, und gesagt, bei der Hälfte, ihr kriegt jetzt nur noch negative Posts von anderen Nutzern zu sehen und bei der anderen Hälfte, ihr kriegt jetzt nur noch positive. Und dann schauen wir mal, wie ihr so selbst postet, ob ihr mehr postet, ob ihr eher negativ oder positiv postet. Und das haben sie dann veröffentlicht mit Wissenschaftlern zusammen in der Fachzeitschrift und es gab einen riesigen Shitstorm, weil im Grunde niemand das hören will, dass sein Facebook-Feed möglicherweise von Facebook manipuliert wird und man gar nicht die Inhalte sieht, die man sehen könnte oder zumindest nicht die volle Bandbreite. De facto macht Facebook das die ganze Zeit. Nur haben sie sich eben seit diesem Shitstorm davon verabschiedet, das mit Forschern zusammenzumachen und das zu veröffentlichen.
Was ich schwierig finde, ist, wir reden jetzt natürlich darüber, wie man sich verhält, was für eine Art von Druck man da als User ausgesetzt ist, dass man da gerne sein möchte, mitmachen möchte, an diesen sozialen Bindungen natürlich teilhaben möchte, und wie schwer es ist, wirkliche Aussagen darüber zu machen, was da passiert. Auf der anderen Seite sagen die Leute, damit du online überhaupt funktionieren kannst, musst du aber ganz authentisch sein. Ich finde, das ist so eine schöne Schere. Ne? Das ist so alles super künstlich, keiner weiß, wie es eigentlich sein soll. Und dann sagen alle, sei einfach nur du selbst, das ist am besten. Wie schwierig ist es eigentlich, vielleicht mal die Frage an Frau Mietke, wenn wir gerade über diesen Homo Digitalis sprechen, authentisch zu sein online?
Ich glaube, es hängt vom Einzelnen ab, aber ich halte das für eine komplette Mehr mit diesem authentisch sein, weil es ist ja doch immer nur ein Bild, das ich von mir nach draußen projiziere. Und ich glaube, die Leute, die dieses authentisch sein besonders gut einstudieren und gut planen, sind oft auch sehr erfolgreich. Also sozusagen bewusst die kleinen Fehler mit reinnehmen und bewusst schon ein bisschen von sich selber was preisgeben, aber eben nur so viel, wie es gerade gut ist. Deswegen glaube ich, dass wir nicht mehr in der Zeit des authentisch sein im Internet leben, sondern dass das vielleicht früher mal war, aber jetzt schon lange nicht mehr.
Machen Sie manchmal absichtlich kleine Fehler bei der Kommasetzung, um die Leute intellektuell nicht zu überfordern? Ist das das? Darf ich das rauslesen?
Das weiß ich jetzt nicht genau, das habe ich nicht gemeint. Ich glaube, es ist eher das kleine Foto, wo man den kleinen die Schminke weglässt zum Beispiel und sie bewusst hochlädt und solche Sachen. Die dann
damit man
sehr
in Anführungsstrichen
sind.
Natürlich rüberkommt. Genau. Wahnsinn, wie man sich sowas trauen kann, einfach mal ohne Schminke online aufzutreten.
Ich finde aber eigentlich das mit dem Komma ganz gut, das sage ich ab jetzt immer.
Ja, das als Tipp,
eine gute Ausrede.
Als Tipp weitergeben sozusagen. Frage ich jetzt einfach mal, wie viel posten Sie denn noch privat? Können wir alle mal fragen, fangen wir bei Frau Mietke an.
Ich poste ganz wenig privat. Ich poste fast nur noch berufliche Sachen. Wenn ich ein Projekt habe oder Artikel oder Filme habe, die online gegangen sind, dann poste ich das. hin und wieder mal noch Sachen, die ich ganz interessant finde, die ich dann irgendwie share, aber sehr, sehr wenig, weil ich gemerkt habe, dass es mir persönlich nicht mehr gut tut und dass ich es auch nicht brauche.
Warum nicht gut tut?
Weil das irgendwann, wenn es zur Arbeit ausartet, dann finde ich, verfehlt es für mich den Zweck, wenn ich es privat mache. Also wenn ich sage, ich nutze es beruflich und ich versuche das sozusagen, meine Sachen weiterzubreiten, wunderbar. Aber wenn ich in meinem Privatleben auch noch das Gefühl habe zu arbeiten, dann habe ich das Gefühl, es ist irgendwas falsch.
Wenn man an der Authentizität zu viel arbeiten muss quasi.
Und das Nächste ist natürlich, wenn man sich ja mal beschäftigt, welche Daten gesammelt werden dort, dann ist es natürlich etwas, dass man sich auch weniger schützen kann. Das ist tatsächlich so. Es bringt jetzt auch nicht so viel, wenn ich wenig poste, aber ich fühle mich persönlich damit wohler, wenn ich nicht sozusagen mein ganzes Privatleben nach draußen puste.
Herr Meier, wie viel geben Sie von sich preis privat?
Ich bin gar nicht mal so der aktive Social-Media-Nutzer tatsächlich. Also ich habe bei Facebook eigentlich nie wahnsinnig viel selbst gepostet, privat. Und wenn ich jetzt mal was poste, dann ist es fast immer beruflich. Bin auch nicht auf Twitter, bin erst seit kurzem auf Instagram. Das aber auch nur, weil ich eine Studie zur Instagram-Nutzung durchgeführt habe, die wir gerade versuchen zu veröffentlichen. Und ich nicht eine Studie über was veröffentlichen wollte, was ich selbst noch nie genutzt habe.
Ja, Jochen noch. Ich denke mal, ich hätte mit Jochen schon gesprochen, weil Sie heißen Meier, er heißt Dreier mit Nachnamen. Ich denke, ich habe immer alle abgehakt, ist aber gar nicht so.
Tatsächlich habe ich vor vielen Jahren, als Twitter noch ein rein textbasiertes Medium war, da habe ich eigentlich sehr viel Privates dort niedergeschrieben. Weil man musste es auch immer so ein bisschen irgendwie in 140 Zeichen drücken und man hatte nicht noch ein Bild dazu und sonst was. Und umso mehr das geworden ist mit Video und Bild, habe ich immer mehr damit aufgehört, weil es gefühlt immer mehr Privates zeigt, das ich vielleicht gar nicht so zeigen möchte. Gleichzeitig habe ich mich auch genau in den Jahren, ich bin 2008 zu Twitter und seitdem natürlich auch professionalisiert und ne, bin halt sozusagen Profi-Journalist geworden. Und dann ist man auch ein wenig vorsichtiger, was man so noch preisgibt. Allerdings bin ich mir gar nicht so sicher, dass wir weniger preisgeben, weil da kommen wir später vielleicht noch zu, weil wir alle nur woanders sehr viel Persönliches schreiben in den ganzen Messengern und das halt abrückt und ob das Facebook nicht trotzdem weiß, da kommen wir vielleicht später noch zu.
Ja, das ist interessant. Ich frage mich nur bei dem, was man online macht, wenn man jetzt darüber redet, wie die Tipps aussehen dafür, wie so ein perfekter Social-Media-Account aussehen soll. Ja, da gibt es ja immer so diese Tipps, okay, wie soll das, wie macht man das, was für eine Mischung hat man da, quasi ist man ja so sein eigener Sender geworden, der eine gute Mischung haben muss, dann ist das immer so, ja, posten Sie das, was Ihren Fachbereich betrifft, aber auch ein paar Kerninteressen. Suchen Sie sich eine Sportart heraus, vielleicht Skifahren und so weiter und dann hat man irgendwie so Sachen, die man so prozentual ableisten muss, damit man trotzdem sowas, da sind wir wieder bei dem Begriff Pseudoprivates zumindest hat oder irgendwie wenigstens was Persönliches. Ja, das finde ich zum Beispiel
interessant. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mein Facebook-Profil jetzt ganz gut kuratiert habe. Ja, da gibt es ein Foto von mir, da bin ich auf einem Sportgerät, ich sage jetzt nicht welches, da bin ich halt ein bisschen agil. Ja, das
soll jetzt auch ein Teaser sein.
Es gibt eins, wo ich im Urlaub bin, wo ich auf einen schönen Ort schaue. Ja, also es ist eigentlich alles Wichtige dabei, wenn man halt so auf mein Profil kommt. Also das kuratiert ist das irgendwie schon. Ja.
Das ist ja auch das Interessante, finde ich, wenn man mit Influencern spricht, die ja wirklich teilweise sehr, sehr große Reichweiten haben und da das total professionalisiert haben, dann bin ich oft erstaunt, dass sie ganz anders sind, als sie eigentlich da sich in ihrem Profil darstellen, obwohl das so persönlich und natürlich und authentisch ausschaut. Weil das inzwischen einfach, man hat so eine Mischung, wo man weiß, so muss man es machen und da gibt es immer mehr Menschen, die das perfekt gut können.
Ja, aber das sind natürlich dann auch, das muss man jetzt aber auch zugeben, über die Jahre sind halt Profis, ne? Also gerade Influencer, die damit Geld verdienen und dann guckt man sich als Normalmensch so einen super funktionierenden, wunderbar ausbalancierten Account an, der so ist wie so ein Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise und denkt sich so, okay, das muss ich auch machen. Ich muss was posten, wo ich super geschminkt bin, aber dann muss ich gucken, dass ich zwischendurch auch ohne Schminke mal was mache. Leider muss ich dann aber auch so gut aussehen, dass es ohne Schminke auch gut aussieht. Das muss ich trotzdem hinkriegen. Vielleicht mal die Frage an Herrn Meier. Wie viele Menschen empfinden das eigentlich als Stress? Gibt es dazu Untersuchungen?
Es gibt auf jeden Fall Untersuchungen zu digitalem Stress. So die Frage, inwieweit authentische oder unauthentische Selbstdarstellung da reinspielt, dazu gibt es tatsächlich noch nicht so viel. Ich finde total spannend, dass wir da jetzt gerade so viel drüber reden, weil ich die Frage, was ist eigentlich authentisch oder was ist Authentizität, total schwer zu beantworten finde. Ne? Wir füllen ja alle unterschiedliche soziale Rollen aus. Ne? Ich bin gleichzeitig Partner, Sohn, Dozent an der Uni, forschen. Vorstandsvorsitzender, Angestellter meines Chefs. Und je nach Rolle verhalte ich mich unterschiedlich. Und in dieser Rolle bin ich auch unterschiedlich authentisch oder ist unterschiedlich definiert, was authentisch ist. Ein Politiker, der nach außen auftritt, ist vielleicht in seinem Außenauftritt total authentisch in der Rolle, ist aber zu Hause als Familienvater ganz anders. Und das trifft natürlich auch auf Influencer und alle anderen zu, die sich öffentlich irgendwie darstellen, im Privaten aber auch gleichzeitig noch andere Rollen ausfüllen.
Schlägt das denn so ein bisschen auf die Freiheit, die wir uns eigentlich davon versprochen haben, wenn man dann doch wieder so viel Leitplanken unterliegt?
Das hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, wie viel Kontrolle man über die eigene Kommunikation ausübt oder welches Gefühl man hat, wie viel Kontrolle man ausübt. Ne? Also ich kann bei Facebook ja inzwischen einigermaßen kontrollieren, wer meine Beiträge so sieht beispielsweise. Ne? Ich kann so Freundeslisten anlegen und sagen, folgender Post, der geht nur an meine engsten Freunde und meine Familie. Interessanterweise nutzen das die wenigsten Leute. Das mag auf das Design zurückgehen oder dass viele das überhaupt nicht so wissen oder einfach nicht motiviert sind, das zu tun. Ich glaube, dass... Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich kann hier mal ganz kurz zwischenschmeißen, dass es ja tatsächlich so ist, Sie sagen, dass Facebook das nicht unbedingt nach vorne stellen würde, was es Privatsphäre technisch so an Möglichkeiten gibt. Tatsächlich ist, die stellen es mittlerweile so weit nach vorne, dass sie es auf der Straße plakatieren, damit bitte die Leute raffen. Okay, Leute, damit wir das hinbekommen, und da bin ich wieder beim Punkt, wir müssen irgendwelche Regeln und Grenzen erstmal in der Gesellschaft etablieren auf so eine Art und Weise, dass die Leute mitbekommen, okay, das gibt es. Und ihr werdet weniger Ärger provozieren, wenn ihr das nur an eure drei Freunde schreibt, denen ihr schreiben wollte, dass das und das nicht so schön ist zum Beispiel.
Für Facebook ist natürlich ein Riesenproblem, dass Freundeslisten so über die Jahre extrem angewachsen sind. Ne? Man hat da dann mehrere hundert Leute drin im Schnitt und die kommen aus allen möglichen sozialen Kreisen, in denen man so ist. Und dann sind die Rollenerwartungen halt teilweise widersprüchlich. Ne? Das, was meine Familie von mir kennt und weiß, ist vielleicht was anderes, als meine Kollegen wissen oder als meine Freunde wissen oder entfernte Bekannte. Und das Phänomen heißt dann Context Collapse. Ne? Also meine sozialen Kontexte, meine sozialen Kreise kollabieren, überlappen irgendwie. Und dann weiß ich nicht mehr, wie ich mich nach außen präsentieren soll. Präsentiere ich mich jetzt für Freunde, für Bekannte, für Kollegen? Und die Konsequenz ist, dass viele sich dann einfach gar nicht mehr präsentieren. Also zwischenzeitlich hatte Facebook auch das Problem, dass der Anteil an Inhalten, die authentisch vom Nutzer sind, also nicht irgendwelche geteilten Links oder Videos oder Memes oder so, sondern einfach geschriebene Status-Updates und Kommentare, dass der zurückgegangen ist. Aufgrund dieses Problems.
Ja, so einen Rückzug will man natürlich vermeiden, ne? Damit die Leute weiter präsent sind und weiter das Ganze befeuern. Jetzt schreien gerade viele eben nach Benimmregeln, nach Grenzen, nach Konsequenzen, Gesetzen, nach Härte. Also das war in den letzten Monaten und im Grunde schon Jahren war das sehr präsent. Machen wir doch mal einmal die Rundreise nochmal hier durchs Studio und nach Mainz und nach München, angefangen mit Frau Mietke. Werfen wir aufgrund unserer kommunikativen Reflexe, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, die Freiheit weg, die wir eigentlich mal hatten?
Die Frage ist, ob wir sie wirklich jemals hatten, weil ich finde es immer so, ich meine, das eine ist ja, dass wir so miteinander reden, aber es ist ja nicht so, dass Facebook die neutrale Plattform ist, die uns nur verbindet, sondern es ist ja eine Plattform mit klaren Geschäftsinteressen. Und ich glaube, da sehe ich eigentlich das größte Problem der Freiheit, dass diese Geschäftsinteressen eben mit sich bringen, dass wir alle manipulierbar werden, eben auch durch Menschen, die da viel Geld reingeben, um uns Nachrichten zu schicken, die wir dann lesen sollen, zum Beispiel. Oder eben, das wissen wir alle, wir haben ja alle viel diskutiert über die Wahlen in den USA und so weiter. Und ich glaube, da ist das große Problem. Und deswegen glaube ich schon, dass es irgendwie Grenzen und Regeln geben muss, weil die Freiheit aus meiner Sicht sowieso nie eine wirkliche Freiheit war.
Wäre natürlich ein bisschen traurig. Wie ist es mit dir, Jochen? Ich bin ja so ein Fan von der Idee wenigstens mal gewesen, ne? So dieser, ich im Herzen Utopist, es tut mir leid, aber dass ich gedacht habe, okay, das wird alles ganz toll und da entwickelt sich was, ein weltumspannendes Netzwerk, ne? So der klassische Traum. Und jetzt ist das so, okay, guys, we need rules oder alles fällt in sich zusammen.
Ja, ich erkenne mich da sehr wieder, dass ich vor Jahren immer gesagt habe, diese vielen Möglichkeiten, die sich uns da bieten, und das wird ganz toll und endlich Mitbestimmung und Demokratie. Und jetzt wache ich morgens immer so mit so einer Ernüchterung auf. Und ich bin mir aber sicher, dass wir als Menschen, die immer noch die Wahl haben, aber dass, wenn wir so weitermachen, sie immer schwieriger wird, weil es auch eine gewisse, immer eine also die Abhängigkeit immer stärker wird, ja. Es fühlt sich manchmal halt an wie so ein, ja, als wäre man süchtig. Ja? Es wird immer schwieriger aufzuhören, weil so die Routinen immer mehr reinkommen. Und ja, deswegen würde ich fast sagen, auf die Frage, werfen wir die Freiheiten weg, würde ich sagen, ja, einige auf jeden Fall. Wir haben uns auch daran gewöhnt, ja, wir gewöhnen uns an Überwachung, dadurch, dass wir die ganze Zeit getrackt werden. Es ist völlig normal, dass wir mitgelesen haben. Wir haben uns vor Jahren noch darüber beschwert, aber jetzt ist es so normal, dass wir bei Cookies sind. Es ist völlig normal, dass ich auf eine Internetseite gehe und sage, okay, natürlich darfst du Cookies nutzen. Mhm. Wann ist man nicht jemals von einer Seite weggegangen, als man gefragt
empört.
Wurde?
Empört.
Ja, empört. Von der, ja. Also die, empört die Seite zugemacht, ganz genau. Also diese Gewohnheiten, das ist auch, die immer stärker werden und wo ich würde sagen, ja, wir lassen da etwas fallen.
Ja, vor allen Dingen, dass wir die Diskussion so im Grunde von uns aus gesehen ja mit einem gewissen Druck führen. Ich habe neulich erst gelesen, Facebook gehe stärker gegen Verstöße vor, zum Beispiel als Twitter. Ne? Die nehmen dann zum Beispiel, Twitter nimmt einem rechtsradikalen Account mal ein blaues Häkchen weg. Aber, und das war dann eben die Argumentation des Autors dieses Artikels, es bräuchte nicht nur Badges of Status, es bräuchte auch Badges of Shame. Also tatsächlich Menschen zur Strafe mit einem Makel belegen. Wäre das psychologisch gesehen eine Lösung? Würde das helfen?
Aus meiner Sicht wäre das eine ziemlich dystopische Entwicklung, also eigentlich eine Horrorvorstellung. Scham klingt immer erstmal wie so ein gutes soziales Kontrollinstrument. Ne? Da kriegt man Leute irgendwie dazu, dass sie Dinge gar nicht erst tun, weil sie die Scham befürchten, die dann entstehen könnte daraus. Ich glaube, dass so ein System auf großer Skala, das ja dann immer noch kontrolliert werden würde von den Unternehmen, die dahinter stehen, also Facebook, Twitter und Co., dass das sehr leicht missbraucht werden könnte und dass so Schamsanktionen auch fälschlicherweise vergeben werden könnten. Also, dass man einfach mal Pech hat. Ne? Und wenn man das dann noch kombiniert mit so einer Idee eines sozialen Kreditsystems, also wie China das zum Beispiel andenkt, ne? Die Art und Weise, wie ich mich äußere in sozialen Netzwerken, wirkt sich darauf aus, was mein sozialer Kredit ist und welche Möglichkeiten ich so sozial habe. In Deutschland oder im Westen haben wir das auch schon, es ist nur noch nicht so in Zahlenwerten ausgedrückt. Wenn ich mich jetzt bewerbe auf einen Job als Studienabsolvent, dann schauen viele Arbeitgeber mal aufs Facebook-Profil oder Twitter-Profil. Gerade für Journalisten ist das ja zum Beispiel, wie wir es eben schon hatten, ein ganz wichtiger Punkt, dass man so eine Persona irgendwie hat in sozialen Netzwerken, die sowohl privat als auch beruflich irgendwie ist.
Sie haben das jetzt nur so ganz kurz fallen gelassen, was China da andenkt, beziehungsweise auf den Weg gebracht hat. Können Sie das nochmal ganz kurz erklären für alle, die nicht wissen, was die da 2020 auf die Beine stellen wollen?
Ja, seit 2014 arbeitet China daran, im Grunde die diversen Copycat-sozialen Medien, die da drüben haben, also Weibo, WeChat und so weiter, die alle den westlichen Medien irgendwann mal nachempfunden wurden, also Facebook, Twitter und so weiter, die Datensätze, die anhäufen, zusammenzuführen und daraus so eine Art soziales Kreditsystem zu bauen. Heißt, wenn ich zum Beispiel mich regierungskritisch äußere in einem sozialen Netzwerk in China, dann wirkt sich das negativ auf meinen Sozialkredit aus und kann verhindern, dass ich zum Beispiel den Job bekomme, den ich bekommen möchte, oder dass mein Kind auf die Schule darf, auf die es gehen möchte. Dass also im Grunde komplett transparent und offengelegt wird, wo ich so stehe sozial. Und das auch einfach bepunktet wird, wirklich wie so ein Rating-System.
Ich halte das übrigens für das größte Sozialexperiment, das irgendwo gerade stattfindet. Mhm. Wirklich. Es wird ja schon so testweise, kann man es zum Beispiel schon posten, seinen jetzigen Social Score, was man schon so hat, bei einer Dating-Seite in China. Und dann wird man halt höher platziert, wenn man einen höheren Score hat. Und das ist ein so unglaublicher Anreiz in China, das darf man nicht vergessen. Es ist ein Land mit sehr, sehr vielen Männern, die Einzelkinder sind, durch die Ein-Kind-Politik und die rein statistisch ganz schlechte Chancen haben, einmal eine Frau kennenzulernen, weil einfach das Verhältnis nicht stimmt, ja, also nicht in ihrem Land. Also und dieser Anreiz, sich vernünftig sozusagen einen vernünftigen sozialen Kredit vorweisen zu können auf einer Dating-Seite, also damit bekommt man sie halt so. Und das ist so subversiv eigentlich schon, wie das gemacht wird.
Das ist jetzt im Grunde sozusagen die staatliche Lösung, die dahinter steht. Die Frage ist natürlich immer, was wird im Endeffekt belohnt? Und wir haben jetzt viel über soziale Strukturen gesprochen, aber Frau Mietke hat es vorhin mal kurz angesprochen, es hängt natürlich auch viel an den Strukturen dieser Netzwerke selbst, die eigentlich ja so aufgebaut sind, dass sie insbesondere Daten generieren, die man eben benutzen kann, um Werbung zu verkaufen, um Werbung an den User zu bringen. Mhm. Und so wie das funktioniert, ist okay, dann schaut man sich natürlich an, was generiert möglichst viel Traffic, was generiert viele Likes. Und das ist oft Wut und das ist oft Empörung. Also ich habe das bei Twitter auch feststellen müssen. Ich bemühe mich ja auch immer um unglaubliche Brillanz. Und wo ich dann so denke, so wow, das war jetzt ein super Tweet, finden dann 9 Leute super. Und dann mache ich mal einmal was, wo ich mich einfach über irgendwas aufgeregt habe. Zack, 800 Leute oder so. Ne? Und man denkt sich so, schade eigentlich, warum jetzt ausgerechnet der Nörgel-Tweet und so. Belohnen wir den Hass und belohnen diese Netzwerke strukturell den Hass?
Also ich würde sagen, diese Netzwerke belohnen sicherlich strukturell den Hass. Also das liegt, also ich würde nicht sagen, nicht nur Hass, sondern natürlich auch andere Emotionen wie Trauer und auch, wenn man was besonders lustig findet, aber alles, was irgendwie sehr emotional ist, wo man einfach angeregt wird, das zu teilen. Und das liegt einfach im Design dieser Netzwerke. Und ich glaube tatsächlich, auf die Frage, ob sich das irgendwann mal ändern wird, dann geht das wirklich nur, wenn sich auch das Design ein bisschen ändert und anpasst und wenn Facebook schaut, dass sie eben Dinge auch nach oben spielen, die vielleicht ein bisschen reflektierter und ein bisschen ausgeglichener sind. Das aber würde aus meiner Sicht so sehr gegen die Geschäftsinteressen im Augenblick sprechen, dass ich nicht so sicher bin, ob das jemals kommen wird.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da versucht man dann so ein bisschen drüber zu streichen. Ne? Also Farbe blättert ab und man macht. Also ich dachte gerade an Twitter und dachte so, nur weil man ein Herzchen statt eines Sternchens einführt, um zu signalisieren, das sollte passieren, wenn man etwas wirklich mag, ja, ist das Problem nicht gelöst.
Ja, oder ein blauer Haken hin oder weg. Das ist ja wirklich tatsächlich lächerlich. Nee, und ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich notwendig wäre, dass da auch jetzt gesellschaftlich immer größerer Druck wäre, weil das ist, sehe ich, so die einzige Lösung nach vorne, dass der Druck irgendwann so groß wird, dass die sozialen Netzwerke einlenken müssen, weil sie sehen, sonst laufen ihnen die Leute davon, sonst gehen die einfach alle. Und dann, glaube ich, passiert schon was.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir uns immer noch in einer relativ frühen Phase befinden, ne? Wir haben über Kindergarten gesprochen, Frau Mietke, Sie sagen auch gerne, das ist alles noch so ein bisschen auf Schulhofniveau, ne? Also wie die Leute so miteinander umgehen. Ich habe so das Gefühl, wir versuchen auch vieles so mit Verkindschung zu überdecken. Also wenn man sich zum Beispiel mal die letzte Vorstellung vom letzten iPhone anschaut von Apple, da kann man ja so sein Gesicht scannen und die machen jetzt ja auch was man in den ganzen anderen Messenger auch schon machen kann, dass man eben so eine Maske drüber legen kann. Und da sitzt dann irgendwie ein erwachsener Mensch auf der Bühne, also wirklich ein älterer Mann und freut sich, dass er sich so eine Maske da drauf tun kann. Und das ist das Feature dieses Geräts, wo ich so denke, okay, wir spiegeln wir gerade, dass wir eigentlich auf diesem Kindheitsstatus sind und den müssen wir jetzt auch erstmal ausleben und daraus müssen wir uns dann entwickeln?
Ich halte das für eine extrem gefährliche, wenn auch etwas lustige, aber eher lustig auf eine ironische Art und Weise.
Lustig,
zynische Art und Weise. gefährliche Entwicklung, weil es total versteckt, was dahinter steckt. Ja, also ich habe jetzt ein lustiges Zebra-Gesicht, das ich jemandem schicken kann.
Das hast du ja generell.
Das habe ich generell, genau. und das versteckt aber, dass gerade halt mit wie viel tausend Punkten mein Gesicht gescannt wird und ich mich daran gewöhne, dass sozusagen eine Technik mein Gesicht scannt, ja? So, und dass man auch Emotionen aus meinem Gesicht ablesen kann, was ja dann auch überführt werden soll, direkt wieder in soziale Netzwerke, in Zukunft, dass man halt, das soll es natürlich verbessern, ne? Dass man halt sagen kann, okay, du fühlst dich gar nicht so wohl, willst du nicht dieses Emoji automatisch dazusetzen, ne?
Willst du nicht das traurige Zebra nehmen? Du bist doch gerade traurig.
Genau, so. Du bist doch ein bisschen traurig und möchtest du jetzt wirklich so wutentbrannt halt wirklich posten? Warnung, Stoppschild, sowas in der Art. Über sowas wird ja nachgedacht. Ich glaube, dass wir da zu viel über uns verraten und wir das halt wirklich auf so einem Kindsniveau gerade beigebracht bekommen oder versteckt wird. Ich finde es auch ein bisschen beängstigend irgendwie, dass da halt einer der CEOs sitzt von, ich weiß, das ist irgendwie nicht das, was mein Bild von Wirtschaft, ja, also ich weiß es nicht, das ist ein Riesenunternehmen, ne, als wertvollstes Unternehmen.
Ja, und ich meine, das Produkt ist ja nicht billig, es ist ja kein Kinderspielzeug.
Kinderspielzeug, genau, das ist das, aber das ist das, womit man Werbung macht.
Aber das ist ja bei all diesen Unternehmen so, wir haben alle das Gefühl, ach, das ist nur lustig, das ist Spaß, das macht unser Leben einfacher, das soll unser Leben besser machen, das ist ja die Message, die wir immer bekommen aus Silicon Valley, unser Leben soll gerettet werden und im Endeffekt, was es ist, ist, dass einfach Menschen sehr viel Geld machen wollen und uns das so verkaufen wollen. Und da machen sie alles, was irgendwie funktioniert.
Andererseits, vielleicht, ich weiß ja nicht, ob man dem psychologisch dann doch noch was abgewinnen kann. Wir wissen, es gibt diese Shortcomings, es gibt diese Problematik, dass man eben nicht alles rüberbringt, wenn man da was schreibt. Und die arbeiten eben daran, das sichtbar zu machen. Und das heißt, wenn man dann eben immer ein bisschen mehr lesen könnte, in was für einer Stimmung der andere das geschrieben hat, war der traurig, empört, angegriffen, was hatte der vorher gelesen oder was auch immer, dass man das als Gegenüber besser einschätzen kann?
Ich würde erstmal noch kurz auf den Punkt von Frau Miethe zurückkommen. Ich stimme ihr absolut zu, dass Facebook und andere soziale Netzwerke, dass denen vor allem wichtig ist, dass man emotional sich irgendwie ausdrückt und dass Emotionalität für die einen hohen Stellenwert hat, ne? Weil das einfach ein besseres Werbeumfeld und mehr Traffic erzeugt in der Regel. Ich bin aber skeptisch, ob Wut und Hass und negative Emotionen tatsächlich gewünscht sind von diesen Netzwerken. Wenn wir mal zurückdenken, bevor es diese Reactions gab, also neben dem Like auch einen traurigen Smiley oder einen weinenden oder einen wütenden oder so, gab es nur den Like-Button. Es gab nur positive Rückmeldungen. Facebook hat sich sehr lange dagegen gesträubt, andere Reaktionen einzuführen, weil sie Angst davor hatten, was dann passiert. Und auch wenn man sich anschaut, welche Emojis so verwendet werden bei WhatsApp beispielsweise, die Top 100, die am meisten verwendeten sind positive, ne? Also Herz, lachendes Gesicht, Gesicht mit Herz und so weiter. Heißt, auf globaler Ebene gab es eigentlich noch nie eine Situation in der Menschheitsgeschichte, in der so viel positiv kommuniziert wurde. Deswegen bin ich da nicht ganz so skeptisch erstmal.
Ich glaube auch nicht, dass Facebook das wollte. Ich glaube nicht, dass Facebook da bewusst sich gesagt hat, ja super, wir wollen jetzt hier sozusagen den Massenhass loslösen. Ich glaube, das war unintendierte Nebenwirkung im Prinzip. Trotzdem liegt es im Design, wie es jetzt ist, dass diese Nebenwirkung passiert ist.
Liegt es vielleicht auch daran, wir haben vorhin über Authentizität geredet, dass negative Emotionen halt eher als authentisch anerkannt werden, weil wer regt sich schon gut, künstlich aufregen, kennt man auch, aber wenn jemand wirklich wütend ist, dann denkt man so, okay, der ist wirklich wütend. Wenn jemand so sagt, hey, das ist super, denkt man, ja, du erzählst mir doch nur.
Ich weiß gar nicht, wie wichtig Authentizität Facebook und Co. ist an der Stelle. Oder auch was diese Animojis betrifft, die Apple jetzt vorgestellt hat mit dem iPhone 10. An denen ist ja auch relativ wenig authentisch irgendwie. Ne? Man hat so die Auswahl von 8 oder 10 Affen und was weiß ich für Emojis und da legt man dann sein Gesicht drüber. Ich glaube, dass sich sowas sehr schnell abschleift. Und dass es da gar nicht um Authentizität geht, sondern einfach nur um Spaß an der Sache selbst. Das kann man jetzt total kulturpessimistisch sehen und sagen, ja, dadurch verflacht irgendwie unsere Kommunikation. Ich glaube aber, dass das einfach nur so eine kurzzeitige
spielerische.
Genau, so eine kurzzeitige spielerische Sache ist wie Snapchat und so weiter. Dass dadurch jetzt erstmal nicht unsere Kommunikation sich grundlegend verändert.
Ja, ich andersrum, so eine saubere Alles-ist-gut-Welt, wo alle nur noch Einhörner sind, wollen wir natürlich auch nicht. So nach dem Motto, schaut, es passiert
aber
nur Gutes.
Aber Einhörner sind sehr schön, finde ich.
Gut, dann mache ich jetzt hier noch einen Haken dran. Einhörner sind sehr schön, dann haben Einhörner wir wenigstens das erwähnt. Geklärt. Ja. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen, wir lernen da noch viel, ja, so viel kann man sagen, das wissen wir auch, aber vielleicht auch erstmal an Frau Miethke, die Frage, werden wir in Zukunft Bewegungen haben, vielleicht sogar politische, die den Ausstieg propagieren auf eine Art und Weise, wie wir es jetzt noch nicht kennen?
Ich glaube schon, dass das kommen wird. Also ich glaube nicht nur jetzt Social Media, sondern überhaupt Datenschutz und so weiter. Ich glaube schon, dass das, es gibt ja schon dort viele Menschen, die sich dort einsetzen dafür und ich glaube, das wird immer mehr und ich halte das auch, also ich wünsche mir das auch, dass es das gibt, weil ich glaube, dass wir brauchen so eine, wie soll ich, würde es mal so eine digitale Bewegung, die dort dafür kämpft, dass wir einen guten und menschenwürdigen Umgang haben, der sich gegen die Geschäftsinteressen der Unternehmen richtet.
Werden wir irgendwann, also momentan kann man ja viele Daten noch gar nicht auswerten, aber werden wir irgendwann von Big Data als Altlast sprechen, so wie bei der Atomkraft?
Ja, ich kann mir das vorstellen.
Ja?
Ja, dass man halt, also weil wir persönlich werden es ja nicht los, ne? Also weil wir keine Kontrolle darüber haben, die haben wir ja abgegeben.
Werden wir die dumme Generation sein, die dann so ein Portfolio hat und andere passen dann irgendwann auf und bei uns weiß man dann alles? Generation Big Data?
Generation Big Data. Wobei, also was, um die positive Vision nochmal dagegen zu stellen, was ich mir vorstellen könnte auch, wäre, dass wir alle auch von unseren Daten nutzen, dass wir einen Nutzen haben können davon. Also im Moment sind ja die Unternehmen, die dort Geld machen und wir haben nichts davon, wissen noch nicht mal davon, was, welche Daten da über uns überhaupt gespeichert sind. Aber man könnte sich das ja auch so vorstellen, dass ich auch Geld bekomme, wenn sozusagen mit meinen Daten Werbung geschaltet wird zum Beispiel, dass ich was abbekomme davon. Oder aber auch, dass es im Gesundheitsbereich oder in der Stadtplanung, in all diesen Bereichen, dass dass es viel mehr noch genutzt werden kann.
Ich habe da gerade eine Idee gelesen, da ging es darum, dass man, wenn man bei einem Datingportal angemeldet ist und man seine Daten rausgibt, dass man, wenn anhand der Daten, die man rausgegeben hat, die KI trainiert hat sozusagen, die andere Leute zusammenbringt, mhm. ja, dass man, wenn da ein erfolgreiches Match war, dass man dann sozusagen halt dafür etwas ausgezahlt bekommt.
Ich habe leider, deine Daten benutzt werden. So nach dem Motto, ich habe leider keine Freundin für dich, aber für jemand anderen.
Ja.
Und dafür kriegst du einen Pfennig.
Ja.
Ja, also einen Webpfennig sozusagen.
Also ich glaube, auch wenn wir über Datenschutz sprechen, dann halte ich also diesen Punkt, dass wir zu einer Zeit zurückkommen, wo keine Daten mehr über uns gesammelt werden, die halte ich, das geht nicht, glaube ich. Da sind wir schon viel zu weit. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass wir dorthin kommen, dass eine größere Transparenz ist, dass ich als Einzelne überhaupt erstmal weiß, was da über mich gespeichert wird und dass ich Einfluss nehmen kann, was damit passiert, dass ich vielleicht Sachen wieder rauslöschen kann und eben, dass ich davon profitieren kann mit solchen Geschäftsmodellen.
Da sind wir dann auch wieder bei der Forschung. Wir haben vorhin eingangs darüber gesprochen, dass man diese Blackbox hat, dass irgendwie Facebook seine eigenen Studien unterhält. Man kommt da aber nicht ran. Alles geht so schnell, dass wenn man eine Studie gemacht hat, dann ist die schon wieder obsolet. Also wenn man das auswerten will, muss man natürlich auch eine Chance haben, das in Realtime zu verstehen, oder?
Klar.
Ja.
Entschuldigung, da gebe ich hier an den Wissenschaftler.
Wenn die Frage an mich gerichtet war, auf jeden Fall. Und das ist immer das Problem bei Big Data. Ne? Man kriegt wahnsinnig viele Verhaltensdaten, irgendwelche Nutzungsdaten, musst du aber erstmal sinnvoll irgendwie interpretieren können. Und dafür braucht es halt gute Fragestellungen. Deswegen hat Facebook eben auch Wissenschaftler, die sich erstmal Fragen überlegen, die sie dann an diese Daten stellen können. Big Data klingt immer erstmal sehr, sehr gruselig. Ne? Da sind ganz viele Zahlen über mich. Diese Zahlen per se sprechen ja noch keine Sprache. Die müssen irgendwie sinnvoll interpretiert werden und das können erstmal gar nicht so viele. Dafür braucht man Kontext und Hintergrundwissen über eine Person. Und was übrigens Privatschutz, Privatsphäre-Schutz und Datenschutz betrifft, so mit Vergleich auf Atomendlager, es gibt ja schon jetzt die Möglichkeit, zumindest in der EU, von den großen Silicon Valley Unternehmen die gespeicherten Daten über einen selbst abzufragen.
Haben Sie das schon mal gemacht?
Nee, ich habe das noch nicht gemacht. Ich finde das super spannend und würde das gerne mal machen. Da tritt dann aber genau dieses Phänomen auf, dass bei den allermeisten das die Nutzung sozialer Netzwerke irgendwie bestimmt, nämlich dieses Privatsphäre-Paradox. Uns allen ist Privatsphäre super wichtig, aus gutem Grund. Und den meisten ist irgendwie diffus auch Datenschutz wichtig, aber die wenigsten verhalten sich danach. Also alle können sich irgendwie darauf verständigen, ja, das ist total wichtig, aber wenn es dann darum geht, seine Nutzerdaten irgendwo anzugeben, seine Adresse irgendwo anzugeben oder was öffentlich zu posten mit Foto und mit Foto vom Kind oder so, das machen dann alle dann doch wieder ganz viel und da ist dann die Privatsphäre nicht mehr so entscheidend. Das heißt, die Nutzer gehen in so eine Kosten-Nutzen-Rechnung rein und für die meisten geht die anscheinend so auf, dass sie sagen, naja, eigentlich habe ich ja doch schon was davon, wenn ich das poste und dann mache ich das halt.
Ich möchte gerne mal ein Beispiel aus der Offline-Welt bringen, das da irgendwie super dazu passt. Denn wir haben ja eben gesagt, Facebook hat dieses Design, ne? Das einen auch ein bisschen dazu zwingt, dass man was macht, dass man was abgibt. Mhm. Ja? Und wir sagen, okay, wir wissen, wir geben was ab, aber gut, ich bekomme auch was zurück. Und das ist genauso gerade bei diesem Experiment, bei dieser Studie am Berliner Bahnhof Südkreuz, wo gerade Gesichtserkennung getestet wird von der Bundespolizei.
Da musst du doch immer durchlaufen.
Ja, muss ich ständig durchlaufen, deswegen ist mir das auch immer sehr nah. Und es gibt eine Strecke, die man nehmen kann, ohne diese Kameras einen erfassen.
Der Spießrutenlauf.
Und es gibt die andere, aber eine Rolltreppe, also die Rolltreppe runter. Wenn du die nimmst, bist du auf jeden Fall auf den Kameras. Mhm. Ja? Und genauso fühlt sich das an. Du musst halt entscheiden, gehe ich die Treppe ja, oder nehme ich die Rolltreppe, aber dann nehme ich die Kamera in Kauf.
Was machen die meisten Menschen?
Die Rolltreppe nehmen. Es ist halt wirklich so. Es ist
convenient.
Es geht, ne? Ja. Abgesehen davon, dass der Test natürlich halt auch also vorgeworfen worden werden muss, dass das nicht so geht, ja, das so aufzubauen und dass halt der Weg durch die Halle. Also niemand geht im rechten Winkel durch eine Halle, auch nicht, wenn ich von einer Kamera nicht gesehen werde.
Sie können
werde,
das umgehen, Sie können an diesem Tau hier nach oben klettern.
ja, ganz genau. Aber wir wollen nicht zu tief da reingehen, aber es ist das gleiche Gefühl, wie man hat sich daran gewöhnt, etwas abzugeben, weil man ja auch etwas zurückbekommt. Mhm. Ne? Und wie viel man abgibt, da hat man, und da stimme ich Frau Mietke zu wenig Überblick, als dass man versteht, wie viel das ist, wie viel eigentlich die Verbindungen sind, wie viel da gewusst ist. Wenn wir da irgendwie zugreifen könnten und wir würden mal sehen, was für ein Riesenprofil um uns herum gebaut ist, ich glaube, dann würden wir uns erschrecken. Aber uns wird ja nur diese Maske gezeigt, diese angenehme Maske mit den Katzenvideos und den paar Bildern von den Freunden und ein bisschen Nachrichten. Und das ist halt eigentlich nicht das, was das Netzwerk ausmacht. So.
Wie werden sich denn soziale Netzwerke in den nächsten Jahren denn entwickeln? Streiten sich da demnächst dann nur noch die digital Ungebildeten und die, die schlau genug sind und genug Energie aufbringen, sich das dahinter anschauen zu wollen, sagen, ich gehe da raus? Was sagt denn Frau Mietke? Fangen wir mal vorne an.
Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hängt jetzt sehr davon ab, wie sich das weiterentwickelt. Also ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo das genau so ist, wo sich vielleicht aber auch andere soziale Netzwerke bilden, die dann anders strukturiert sind. Ich kann mir aber auch ein Szenario vorstellen, wo jetzt sozusagen so sehr auf die Empörung, die ja, wir sind ja nicht die einzige Sendung hier, wo über dieses Thema diskutiert wird, sondern da wurde ja schon viel drüber diskutiert und wird auch noch viel mehr, dass das sich doch dann durch diesen Druck nochmal etwas ändert und auch Facebook vielleicht nochmal Maßnahmen ergreift, damit sich zumindest das ein bisschen mehr anpasst, damit sich mehr Menschen wieder dort wohlfühlen. Ich denke, an dieser Scheidewand stehen wir jetzt. Geht es sozusagen so weiter, wie es bisher war, dann glaube ich, wird es immer mehr nur so ein für mich jedenfalls immer belangloseres Blabla bis hin zu Beschimpfungen. Oder geht es hin, dass wir sinnvolle Regeln und auch doch Ethiken dort mit aufnehmen, die dann ermöglichen, dass ein besserer Umgang möglich ist?
Herr Mayer?
Ich glaube, es gibt zwei sehr entgegengesetzte Richtungen, in die sich Social Media entwickeln könnten. Die eine ist die wir jetzt in den letzten Jahren auch in Ansätzen schon beobachten, nämlich im Westen, dass sich soziale Medien ausdifferenzieren. Man denke an Snapchat oder Instagram und so weiter. Und Nutzer sich in diesen sozialen Medien ihre entsprechende Kommunikationsnische suchen. Also WhatsApp ist für private, zwischenmenschliche Kommunikation. Facebook ist eher so Management des sozialen Netzwerks. Instagram ist für schöne Bilder und Videos. Und Snapchat ist für nicht so schöne Bilder und Videos, die so ein bisschen entstellt sind und wo es vor allem um Spaß geht. Das ist die eine Möglichkeit, nur dass wir immer mehr so eine Ausdifferenzierung sehen und dann vielleicht auch eine Nutzerwanderung. Also tatsächlich, dass Leute sagen, Facebook ist mir zu doof. Ein Kollege von mir hat das vor ein paar Wochen tatsächlich gemacht und hat gesagt, ich lösche jetzt meinen Facebook-Account. Ich mache jetzt nur noch Twitter, weil Twitter finde ich irgendwie intelligenter. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich könnte mir aber genau den entgegengesetzten Trend auch vorstellen und da lohnt sich auch wieder der Blick nach China. Dort gibt es mit WeChat eine App, die so eine Art Schweizer Taschenmesser im Grunde ist. Die vereint die Funktionen aller möglicher anderer Apps, die wir getrennt haben im Westen. Also auch Uber, ne, diese Taxi, private Taxi-Geschichte, Tinder, WhatsApp, Facebook und so weiter. Plus Einkaufen, also Amazon und Co. Alles in einer App. Das ist in China ganz einfach möglich, weil da Datenschutz nicht wahnsinnig groß geschrieben wird. Mhm. Aber wenn das im Westen auch stärker aufweicht und wenn auch allein aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie Unternehmen fusionieren und ihre Apps zusammenlegen, und das sehen wir ja schon, dass Facebook daran zum Beispiel ein Interesse hat und WhatsApp gekauft hat und Instagram gekauft hat, dann kann ich mir diese Richtung auch vorstellen. Also dass wir so eine Art Schweizer Taschenmesser-App bekommen, die im Grunde alles vereint. Und das ist so mit Blick auf Privatsphäre, mit Blick auf Datenschutz, für mich eine sehr, sehr gruselige Entwicklung.
Weil wir in dem Punkt mit den Messengern ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen sowas haben, dass es so Social Bots zum Beispiel gibt, die man eben einklinken kann in diese Messenger und die genau diese Funktionen sozusagen beisteuern. Da geht es ja vielleicht auch hin. Wir hatten, als wir über die Planung der Sendung gesprochen haben, Jochen und ich, auch diesen lustigen Vergleich, dass wir gesagt haben, wir haben diese alte Vorstellung von sozialen Netzwerken und Internet, von so einem Renaissance-Gedanken, sehr humanistisch, sehr aufklärerischer Gedanke. Und mittlerweile sind wir aber im Barock, ja, das alles so total überfüllt ist und da ist jedes Feature ist in dieser einen Sache drin und jetzt WeChat ist wahrscheinlich noch das bessere Beispiel als Facebook selbst, möchte gerne alles sein. Ja, Schweizer Taschenmesser klingt jetzt praktisch, ich finde aber, es ist so wie so eine Wucherung, wo man irgendwann sagt so, boah, ich kann da nicht reingehen, das ist, als wäre ich im Supermarkt, ich möchte bitte nur eine Sache machen und ich möchte es minimalistisch haben.
Ich möchte nochmal Renaissance und Barock auch unterbringen, dass es so gut passt in diese Welt, weil wir ja gerade in der Barockzeit, der also auch sich einrichtet wie im Barock, in der Zeit des Trumps lebt. Mhm. Und das ist noch ein Thema, was jetzt schwierig ist, vielleicht noch komplett abzudecken, aber das ist die Altersstruktur. Aber ich finde, da zeigt sich die Entwicklung perfekt bei zwei US-Präsidenten. Ja? Mhm. Wer hat Social Media und die sozialen Netzwerke, wer hat das groß gemacht? Das ist so ein aufgeklärter, liberaler Präsident gewesen, um es jetzt verallgemeinern, aber das ist ja so das allgemeine Bild von ihm. Und wer es dann übernimmt und halt dann für seine Zwecke sozusagen pervertiert nutzt, das ist der, der sich halt wie im Barock, wie so ein Sonnenkönig einrichtet und sich da halt auch gibt und fühlt und sozusagen sagt, das, was er sagt, das ist halt der Staat.
Das ja? ist natürlich so. Auch deine Interpretation.
Das ist meine
natürlich. Er sieht sich vielleicht als Minimalist. Warum lachen jetzt alle?
Tja, warum?
Ja.
Aber ich finde, wenn man in diesen historischen Bildern jetzt mal bleibt, finde ich es schon, weil wir vorhin angesprochen haben, oh, diese Freiheit, verlieren wir die und was ist, wenn wir jetzt Regeln haben? Aber ich finde, wenn man sich unsere Geschichte anschaut, dann haben wir ja gelernt, dass wir, um jetzt in einer freien Demokratie leben zu können, wie wir das tun, dass es natürlich Regeln braucht, damit diese Freiheit gewährleistet wird, damit wir sie behalten können. Weil wenn wir gar keine Freiheit haben, dann sind wir bei Thomas Hobbes, dann hauen wir uns alle die Köpfe ein.
Ja, ich frage mich nur, und das ist natürlich die Schwierigkeit, die wir hier auch haben, wir diskutieren jetzt auch eine Stunde darüber, wem überlässt man das? Welche Regeln, warum, wie geschaffen werden, woher kommen die? Ne? Also die Analyse dessen ist ja schon unklar. Sind das hauptsächlich die Strukturen dieser Netzwerke selbst, wie die sich verkaufen? Sind wir das mit unseren Bedürfnissen, unseren Shortcomings, wie Gesellschaft grundsätzlich funktioniert und so weiter? Und an welcher Stelle setzt man an? Es ist ja nicht so leicht zu sagen, so, wir nehmen jetzt mal Schraube A und wenn wir da dran drehen, dann wird es auf einmal nett. Keiner weiß, wie es nett geht letztlich, oder?
Natürlich, die eine Lösung gibt es nicht. Ich bin jemand, der sehr an den Diskurs glaubt, also, und ich glaube auch, dass die technischen Möglichkeiten da durchaus helfen können. Also man kann durchaus die Probleme, die die Technik geschaffen hat, mit der Technik auch versuchen zu lösen, glaube ich. Dass es schon möglich ist, dort jetzt Regeln und Ethiken und Vorstellungen auszuhandeln, gesellschaftlich und vielleicht auch also sozusagen nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt weltweit, die da mehr Freiheiten ermöglichen. Daran glaube ich jetzt mal. Das ist ein sehr idealistischer Glaube, aber ich denke, dass es durchaus möglich ist.
Ich glaube, dass an den Stellen, wo die Unternehmen aus ökonomischen Gründen heraus nicht selbst tätig werden und nicht selbst versuchen, die Kommunikationsbedingungen irgendwie zu verbessern, siehe Hasskommentare auf Facebook und so, dass da an der Stelle der Staat und der Gesetzgeber tätig werden muss. Das ist eigentlich, lässt sich genauso ja auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen beobachten, dass da, wo Unternehmen halt kein Eigeninteresse haben, in der Regel der Staat reguliert. Und das, finde ich, ist erstmal in sozialen Medien und im Internet nicht anders, mit einer Einschränkung. Und zwar mit der Einschränkung, dass wir hier dann sehr, sehr schnell im Bereich der Meinungsfreiheit sind und im Bereich der Medienfreiheit. Und das ist, glaube ich, für Medienpolitiker so ein absoluter Albtraum, da regulierend irgendwie tätig werden zu müssen.
Ja, für Journalisten auch.
Ja.
Vor allem, weil sich natürlich dann sehr schnell auch die Frage stellt, ja, welcher Staat denn? Der Deutsche? Mhm. Ja, für Deutschland? Ja. Oder der Amerikanische ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, also ich habe immer manchmal das Gefühl, wir stehen an so einem Punkt wie, ich weiß nicht, früher mal, als es Könige gab und alle dachten, das ist sozusagen der gottgegebene König und so ist die Regelung. So ist unsere Gesellschaftsordnung. Und wir sind wieder an so einem Punkt, wo wir irgendwie so das Gefühl haben, irgendwie mit Internet, irgendwie passt das jetzt nicht mehr ganz. Wir wissen noch nicht wirklich, wie ist nun wirklich der gerechte Weg und der gute Weg zu einem neuen System. Aber wir wissen, dass es theoretisch möglich sein kann. Und diesen Kampf sozusagen oder auch diesen Weg müssen wir jetzt gehen, aus meiner Sicht.
Das ist ganz interessant, das passt. Ne? Wir haben, weil die Renaissance darauf kam dann quasi Barockzeit und dann eigentlich erst die Französische Revolution.
Genau.
Ja.
Die waren da sehr brutal.
Das ist immer gut im Radio zur Revolution.
Ja. Und wieder lachen alle. Ja, aber ich habe ja immer, ich meine, Frau Mietke hat es gesagt, sie ist Idealistin. Ich habe auch schon gesagt, dieses Utopische, da kann ich mich dann manchmal doch noch mit anfreunden. Das geht in eine ähnliche Richtung. Dass diese Hoffnung, dass man irgendwann diese Offenheit hat und dass sowas wie zum Beispiel das Fremde, ja, sich auflösen lässt. Das hatte ich ja ursprünglich auch mal mir gedacht, dass das mal passieren würde. Man hat Einblicke in Welten, in die man sonst überhaupt keinen Einblick gehabt hätte. Und man wird dadurch toleranter. Stattdessen haben wir jetzt Einblicke in Welten, die man nie gehabt hat, möchte die nicht sehen, weil die sind mir zu anstrengend. Und stattdessen schottet man sich noch mehr ab. Also kriegen wir das damit im Zweifelsfall irgendwann raus oder ist das ein zu großer Wunsch an sowas wie soziale Netzwerke?
Also für mich Ich finde die Utopie auch total schön. Ich bin aber so nach den Jahren des Studiums und jetzt meiner Arbeit in der Wissenschaft da so ein bisschen weniger Utopist, aber auch weniger dystopisch geworden. Also ich versuche irgendwie da mehr Realist zu sein und glaube, dass sich die soziale Natur des Menschen, wie wir so sind und wie wir auch aus evolutionären Gründen irgendwie uns entwickelt haben, dass sich das so schnell gar nicht ändert. Sprich, dass wir uns in Gruppen zusammenhorten, in Nationalstaaten oder in kleineren Gruppen, das wird sich so schnell nicht ändern. Und deswegen, selbst wenn die ganze Welt vernetzt ist über soziale Netzwerke, zumindest theoretisch, heißt das nicht, dass wir uns sofort, dass sofort nationale Grenzen verschwinden und diese Gruppengrenzen verschwinden. Das liegt einfach zu tief in unserer Psyche drin. Und ganz allgemein glaube ich, dass wir auf Technologie und auf soziale Medien wie auf jedes andere Medium, das so irgendwann mal aufkam, Fernsehen, Kino, irgendwann waren es auch mal Bücher, immer sehr viele Utopien und Dystopien projizieren, also Ängste und Hoffnungen projizieren letztendlich. Und dass keine von beiden Extremen sich so zeigen, wie man es dann erwartet hat in der Regel.
Wir uns am Ende der Sendung dann nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Adrian Meyer war das, Medienpsychologe von der Uni Mainz. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein hier. Danke. In Breitband Deutschland Funk Kultur und Christiane Mietke, die auch dabei gewesen ist hier als Gast, und natürlich an Jochen Dreier hier von Breitband selbst im Studio bei mir. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle da waren.
Dankeschön. Danke. Tschüss.
Tschüss.